HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Lange Weile.
Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand. Wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet.
Langeweile ist für mich verbunden mit einem Gefühl der Leere.
Die Langeweile stellt überall in der Welt eine Triebfeder dar, die allgemeiner und wirksamer ist, als man es sich vorstellt.
Langeweile ist erstmal ein ekliges Gefühl und gleichzeitig aber auch ein tolles Gefühl. Es zieht sich wie Tapetenkleister und gleichzeitig hat es aber auch so einen unendlichen Reichtum.
Der müßige Mensch ist immer noch ein besserer Mensch als der Tätige. Ihr meint doch nicht, dass ich mit Muße und Müßiggehen auf euch ziele, ihr Faultiere.
Langeweile ist ausgebrochen in der Stadt, kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile.
Tropf, Tropf. Na, wollen wir dem Wasserhahn noch weiter lauschen oder wäre das dann doch ein bisschen zu langweilig? Freitagabend in Hessen, wir haben es geschafft, wir können ins Wochenende starten. Nur was machen wir Feines? Okay, zuerst natürlich HR2, der Tag hören, logisch, aber was kommt dann? Hier teilt sich Deutschland in zwei Fraktionen. Die einen, das sind die Durchgeplanten, die mit dem Freizeitstress, Freitag Kino, Samstag Fußball, Sonntag Konzert, morgens Brunch bei Freunden. Wann mache ich bloß die Einkäufe auf dem Weg ins Stadion? Das wird knapp. Und die anderen, das sind die Chiller, die Sofa-Fraktion, die Netflixer, die Schatz, lass uns mal wieder gemütlich einen Film gucken, Zwinker, Zwinker. Alles schön und gut, jeder wie er mag, nur eines macht uns stutzig. Das ist die neue Erkenntnis der Stiftung Zukunftsfragen. Die stellen eine gewagte These auf. Die Deutschen haben es angeblich verlernt, ihre Freizeit zu genießen. Das ist immerhin das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Ist das nun wirklich so? Woran mag das liegen? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Pfeif auf Stress und Eile, ein Lob der Langeweile, so heißt die Sendung heute. Den Schuldigen an dieser Entwicklung hat die Untersuchung auch schon ausgemacht. Das ist angeblich zu großen Teilen das Smartphone.
Bei WhatsApp schreiben, durch Instagram scrollen oder bei Facebook abhängen. Das Smartphone ist schuld daran, dass wir Deutschen unsere Freizeit nicht mehr richtig genießen können. Zumindest sagt das der Freizeitmonitor 2019. Denn folgt man der Studie der Stiftung für Zukunftsfragen, dann wird die Smartphone-Nutzung immer mehr zur dominierenden Freizeitaktivität der Deutschen. Und das gerade in den Momenten, in denen man früher gemütlich nichts getan hat. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis das Smartphone das Fernsehen als liebste Freizeitbeschäftigung abgelöst hat. Dabei tut genau das den Deutschen nicht gut. Die Nutzung der Medien zerstört den Nutzen der Freizeit. Denn, so die Studienmacher, die Deutschen sind ein sehr medienzugewandtes Volk, das in seiner Freizeit oftmals nicht das macht, was ihm gut täte oder es eigentlich gerne will. Zum Beispiel in Sachen Sexualität. Wenn es heute in einem deutschen Bett vibriert, ist das wohl eher kein gutes Zeichen. Denn die intensive Smartphone-Nutzung sowie die zunehmenden Freizeitaktivitäten haben laut Freizeitmonitor auch Auswirkungen auf das Sexualleben. Der Studie zufolge hat nur etwa jeder zweite Bundesbürger mindestens einmal pro Monat Sex. Außerdem steigere der ständige Blick in eine andere, oftmals schönere Welt im Netz auch den Leistungsdruck. Das Internet zeigt uns wunderschöne Menschen an traumhaften Orten und das pausenlos. Der Wunsch nach Perfektion in der Freizeit wächst. Jede kostbare Minute soll nicht nur sinnvoll genutzt, sondern am besten gänzlich ausgequetscht werden. Die Entspannung in der arbeitsfreien Zeit sinkt hingegen, es entsteht Freizeitstress. Mehr als die Hälfte der für die Untersuchung befragten 2200 Deutschen gaben an, sich in ihrer Freizeit zu viel vorzunehmen. Gerade Jugendliche, junge Erwachsene und Singles springen von einer Aktivität zur nächsten. Sie würden am liebsten überall dabei sein, haben Sorge, etwas zu verpassen und leben nach dem Motto »mehr tun in gleicher Zeit«. Ob sie unterm Strich wirklich mehr machen, ist aber fraglich, denn laut Studie gehen die Leute weniger zum Sport, in die Kirche oder zum Stammtisch. Die besten Tricks für weniger Freizeitstress kennen deshalb, wenig überraschend, die Rentner. Sie sind der Studie zufolge am meisten mit ihrer Freizeit zufrieden. Das liegt nicht nur daran, dass Rentner weniger süchtig nach Smartphones sind, sie seien lebenserfahrener und wüssten genauer, was ihnen gut tut. Rentner können, müssen und wollen nicht mehr überall dabei sein. Daraus lassen sich auch die besten Tricks für eine erholsame Freizeit ableiten, so die Studienmacher. Weniger mit anderen vergleichen, den Moment genießen, Single statt Multitasking, weniger hinterfragen und vor allem digitales Detoxing. Also das Handy einfach mal weglegen, dann klappt das auch mit der Erholung.
Das Smartphone als Freizeitkiller und Liebestöter, das werden wir später noch vertiefen. Aber zu Beginn wollen wir jetzt mal einen wohlwollenden Blick auf die Faulheit werfen. Das scheint ja auch nötig zu sein. Und das tun wir ausgerechnet mit einem Mann, der in seinem Leben schon extrem viel gearbeitet hat. Martin Liebmann ist Inhaber einer Marketingagentur. Er ist Vorsitzender im Verein zur Verzögerung der Zeit. Und er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem widersprüchlichen Titel »Faul zu sein ist harte Arbeit«. Schönen guten Abend, Herr Liebmann.
Hallo, Herr Bernd.
Was ist denn an Faulsein, bitteschön, harte Arbeit?
Es ist fürchterlich harte Arbeit, weil die Welt so schnell ist und weil es so schwer ist, in diesem reißenden Strom auch mal stehen zu bleiben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung dabei. Wir haben ja eben im Beitrag schon gehört, dass das Smartphone, aber auch diese Angst, irgendwas zu versäumen, dass das allgegenwärtig ist, vor allem bei den jungen Menschen. Und da dann einfach mal sich zurückzulehnen und zu sagen, ich mache jetzt mal nichts, das ist verdammt schwer.
Was verstehen Sie persönlich unter Faulheit?
Ich persönlich verstehe darunter, dass ich irgendwo sitze und einfach nur gucke. Und sei es in die Luft oder in der Bar sitzen und Menschen angucken, vorzugsweise das Meer angucken oder vom Berg runter gucken, in Feuer gucken oder am allerliebsten in den Sternenhimmel gucken und gar nichts zu tun sonst.
Wie oft machen Sie das? Nix?
Ziemlich häufig. Also das mache ich nicht nur im Urlaub, sondern ich nehme mir auch immer die Zeit raus, auch wenn ich viel arbeite. Inzwischen habe ich es gelernt, da mir die Pausen auch zu nehmen und auch ein bisschen mehr zu mir selbst wiederzukommen.
Sie haben ja eine Firma mit Angestellten, die mussten Sie erstmal aufbauen. Wie hoch war Ihr Arbeitspensum früher und was hat Sie zum Umdenken gebracht? Hatten Sie so ein Saulus zum Paulus-Erlebnis oder wie kam das?
Das kam schon, also erstmal, wie lange habe ich gearbeitet? Ich habe früher irre viel gearbeitet, das war wirklich unbeschreiblich. Also es gab sogar Wochen, da habe ich 90 Stunden gearbeitet.
90 Stunden?
90 Stunden, das war mal das Allerhöchste. Das ist wirklich unvorstellbar. Das schafft man aber nicht lange. Auch als junger Mensch schafft man das nicht lange. Aber irgendwann kam mir das irgendwie schräge vor. Ist das alles wirklich so wichtig? Und für jeden da zu sein und jeden Wunsch zu befriedigen? Und kann man es nicht irgendwie auch hinkriegen, selbstständig zu sein, eine Firma aufzubauen, wenn man nicht rund um die Uhr ansprechbar ist? Und ich habe das probiert und das hat erstaunlicherweise wunderbar geklappt und für mich war dann so, dass Sie fragten nach so einem besonderen Erlebnis. Irgendwann war ich mal bei so einem Philosophie-Symposium auf dem Weinberg in Italien, das war wunderschön und da habe ich den Verein zur Verzögerung der Zeit kennengelernt und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Hey, da gibt es noch andere, die sich da Gedanken drüber machen und das hat bei mir dann wirklich so hat mir den letzten Rest gegeben, auch öfter und sehr regelmäßig nichts zu tun.
Das heißt, Sie haben als Chef dieser Firma jetzt gelernt, alles zu delegieren, was auch viele Chefs ja nicht können. Und Ihre Mitarbeiter arbeiten Tag und Nacht und Sie gucken in die Luft?
Nee. Das mit dem Delegieren, da haben Sie recht, das muss man tatsächlich erstmal lernen, weil man nimmt sich ja selbst oft viel zu wichtig und denkt, oh, das kann nur ich und was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber das mit dem Delegieren ist schon wichtig, aber es gibt natürlich auch noch Sachen, die ich selbst machen muss und die ich auch selbst gern tue. Aber was bei mir in der Firma ist, es gibt total geregelte Arbeitszeiten und ich hasse es, wenn jemand Überstunden macht. Das finde ich ganz gruselig, weil das ist irgendwie, für mich ist das übergriffig. Und wir versuchen das mit großem Erfolg bei uns zu vermeiden. Also wir haben verlässliche Arbeitszeiten bei uns und man kann auch eine Familie gründen und eine Familie ernähren, wenn man bei uns arbeitet.
Und wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen sagt, ich möchte jetzt mal faul sein, dann sagen Sie, prima, wir füttern dich schon irgendwie durch?
Naja, ich sag's mal andersrum. Wenn jemand irgendwie völlig ausgelaugt ist und nur vor dem Bildschirm sitzt und überhaupt nichts bringt, dann ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass ich zumindest sag, lass uns mal irgendwie zum Rauchen einmal raus oder geh mal eine Stunde irgendwo hin und lass dir wieder mal den Kopf frei pusten, damit du wieder Ideen hast. Wir arbeiten ja sehr kreativ und da braucht man diese Pausen. Und dieses pausenlose Kreativsein ist schon sehr, sehr anstrengend. Und so auf Knopfdruck geht das ja nicht immer, auch wenn das verlangt wird.
Aber muss man dann nicht feststellen, also wirkliche Faulheit, wie sie sich leisten können, kann man sich eben nur leisten, wenn man seine Schäfchen finanziell schon im Trocknen hat, oder?
Das glaube ich nicht, nee. Ich hab 5 Kinder und wenn ich mir angucke, was die für Lebensentwürfe haben, dann finde ich das ganz großartig. Die sagen, das Materielle interessiert uns eigentlich gar nicht mehr so heftig, also Auto oder sowas, das ist eh völliger Blödsinn. Braucht man nicht, wenn man in der Stadt wohnt. Und ich gucke lieber, dass ich weniger an Materiellen brauche, aber mir dafür mehr Zeit nehme. Also ich glaube, dass da in der Generation, nicht alle, aber eine ganze Menge Menschen umgedacht haben und gesagt haben, es gibt auch noch was Wichtigeres, als nur Geld zu verdienen.
Sie sind inzwischen nicht nur Mitglied, sondern sogar der Vorsitzende im Verein zur Verzögerung der Zeit. Wunderbarer Titel, aber die Zeit verrinnt nun einmal unwiederbringlich. Da kann doch auch Ihr Verein nichts dran ändern.
Nee. Der Titel ist ja auch unglaublich, der ist ja provokativ schon damals bei der Gründung gemeint, damit man ein bisschen drüber stolpert. Kein Mensch kann die Zeit verzögern. Die Zeit läuft, also zumindest die chronologisch läuft. Es gibt auch andere Zeiten, die kreiseln mehr und Biorhythmen und sowas. Aber da kann man nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Da ist aber trotzdem ernsthaft, also bei einem Humor, bei einem Spaß ist da ein ernsthafter Hintergrund dafür, nämlich der, dass wir rausfinden wollen da bei diesem Verein, warum wird die Welt eigentlich immer schneller? Warum haben alle das Gefühl, dass die Zeit einem durch die Hände rinnt? Und was macht das mit unserem Leben? Was macht das mit unserem Zusammenleben? Und da forschen wir viel.
Was forschen Sie da genau? Wie arbeiten Sie in diesem Verein?
Zu allem. Also wir hatten zum Beispiel, eben in dem wunderbaren Beitrag eben wurde ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Deutschen immer weniger Sex haben. Wir haben sogar Menschen, die sich Gedanken drüber machen, was hat Sex mit Beschleunigung zu tun? Anscheinend ja eine ganze Menge. Es gibt welche, die gucken sich das an, was hat das mit Gesundheit zu tun, mit Bildung, Turbo-Abi und solche Geschichten oder Bologna-Studium. Also alles möglichst schnell und möglichst viel in kürzester Zeit zu machen. Und da forschen wir sehr viel und tauschen uns sehr viel aus mit anderen Institutionen. Wir haben ziemlich viele engagierte Mitglieder.
Und was ist dann Ihr Ratschlag? Wie komme ich raus aus dieser Beschleunigungsmühle?
Also ist super genial in unserem Verein. Wir haben auch so Statuten, ne? Sowas wie eine Verfassung vom Verein. Und in Paragraph 2 steht drin, dass man sich zum Innehalten verpflichtet, wenn blinder Aktivismus zu Scheinlösungen führt. Das finde ich wunderbar, dass man dann innehält in dem Moment, wo man einfach ohne Sinn und Verstand einfach nur macht, mehr desselben und sich überhaupt nicht mehr die Frage stellt, wo soll es eigentlich hinführen, ist das was Gutes, was ich da jetzt mache, sondern einfach machen, um zu machen, damit man es nicht verpasst. Und da einfach zu sagen, stopp, jetzt halte ich inne und denk mal drüber nach, was ist mir wirklich, wirklich wichtig. Also sich diese Frage zu stellen, hat mir zumindest persönlich eine ganze Menge gebracht. Und ich habe immer wir haben da sogar so eine rote Zeitkarte gemacht, die kann man sich dann in die Hosentasche stecken und sich selbst mal zeigen oder auch anderen, wenn einfach blinder Aktivismus wütet und Scheinlösungen produziert.
Aber trotzdem haben Sie die Zeit und vor allem den Ehrgeiz, ein ganzes Buch zu schreiben. Ich wäre dafür zu faul. Müssen Sie noch was lernen?
Na, ich habe, also das mit dem Buch war, ich wurde gefragt, ob ich dieses Buch schreiben möchte und das war eigentlich schon fertig im Kopf. Das ist ja der Vorteil von Faulheit, ist ja, dass ganz viele Sachen einem in den Kopf, in den Schoß fallen, ohne dass man sich groß anstrengen muss. Ich musste es eigentlich nur noch aufschreiben. Das hat viel Spaß gemacht und das war, habe ich jetzt nicht als Arbeit, sondern als Flow empfunden. Ich bin ja nicht generell gegen Geschwindigkeit, aber ich bin gegen die generelle Beschleunigung. Also so ein Buch schreiben kann auch richtig viel Spaß machen.
Vielleicht kommt es gerade auf die Abwechslung an, dass man Tage hat, wo man richtig Gas gibt und produktiv ist und Tage hat, wo man Pause machen kann. Aber wer kann das schon?
Ja, es ist immer das Maß, ne? Und da kann man schon ein bisschen achtsam mit sich selbst umgehen und gucken jetzt ja, wenn ich ständig unter Vollgas fahre, also keiner macht einen Marathon im Sprinttempo, das geht nicht, dann ist man, also da bricht man irgendwann tot zusammen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das aber in unserem Leben so nach diesem Motto betreiben und immer noch mehr Gas und noch mehr Gas und noch mehr Gas. Also so eine Abwechslung ist viel schöner und macht das Leben auch viel erfüllter. Also wenn man sein Leben nicht nur füllt, also kein gefülltes Leben haben will, sondern ein erfülltes Leben haben will, dann ist so eine Balance sicherlich ja, ein ganz guter Weg.
Das war Martin Liebmann, Autor des Buches Faul zu sein ist harte Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch beim in die Luft gucken. Oder was machen Sie heute noch?
Oh, ich werde noch schön aufs Meer gucken nachher.
Er ist am Meer. Wunderbar. Und nun zeigt... Ja, wunderbar. Viel Spaß. Und nun zeigt sich der Kollege Thiemen glatt von seiner lyrischen Seite. Beim Stichwort Faulheit wird der Junge unglaublich kreativ. Ode ans Nichtstun.
Vollstrecke deinen Wecker. Schlafe bis zur Nacht. Zieh alle deine Stecker und leugne den Verdacht. Lege das Wagnis tiefer. Luft ist zum Holen da. Entkrampfe deinen Kiefer. Bleib unberechenbar. Pfeife auf Perfektionen. Stress ist keine Pflicht. Druck sorgt für Explosionen. Es lebe der Verzicht. Verabschiede Probleme. Stelle dich mal quer. Erlebe die Extreme. Erliege den Verkehr. Entschleunige die Eile. 5 kann gerade sein. Genieße Langeweile. Geld ist nur ein Schein.
HR2 Kultur, der Tag. Pfeif auf Stress und Eile. Ein Lob der Langeweile. Und jetzt nehmen wir den Übeltäter mal unter die Lupe. Ist denn wirklich das Smartphone an allem schuld? Der Alltag spricht schon irgendwie für sich. Vor allem, wenn die lieben Kleinen das Handy mal wieder in die Finger kriegen.
Mami, kann ich was Süßes?
Och, Evi, hast du schon wieder auf dein Handy geschaut? Also wirklich, immer dieser Ärger mit den Smartphones. Es wäre die Welt schön, wenn wir die Dinger wirklich nur zum kurzen Telefonieren benutzen würden. Und was wären wir gesund? Der Nacken wäre nicht steif vom ewigen Glotzen aufs Display. Die Sehnen an den Händen nicht gereizt vom Nachrichtenschreiben. Beim Essen.
Oh, das ist für mich. Ich geh mal kurz gucken.
Oh, eine Nachricht. Ich guck mal kurz.
Wäre es still. Und schlafen? Schlafen könnten wir auch besser. Denn das ist ja längst bewiesen, das kühle blaue Displaylicht hat Einfluss auf unseren Schlafrhythmus. Wenn es nämlich so schön hellblau leuchtet am Abend, dann glaubt unser Gehirn, oh, immer noch Tag. Schön wach bleiben. Ergebnis, wir werden einfach nicht müde. Und nicht nur das. Jetzt hat eine Studie der Universitäten Amsterdam und Straßburg auch noch rausgefunden, dass wir von diesem Blaulicht auf dem Bildschirm einen tierischen Heißhunger auf Süßigkeiten bekommen. Also genau genommen haben die Forscher das bei männlichen Ratten festgestellt. Deren Käfig haben sie nämlich am Abend mit dem blauen Handylicht beleuchtet. Gegen Mitternacht boten sie den Tierchen dann unterschiedliche Snacks an. Ausgewogenes Nagetierfutter oder eine Mischung aus Wasser, Schmalz und Zucker. Und was soll ich sagen? Die Ratten unter Blaulichteinfluss wählten das Zuckerzeug und verhielten sich damit, ganz nebenbei bemerkt, exakt so wie meine Kinder grundsätzlich. Egal, bewiesen war für die Forscher damit jedenfalls, dass das blaue Licht nicht einfach nur den Appetit auf irgendwas anregt, sondern vor allem auf Süßigkeiten. Vor diesen Süßattacken schützen können wir uns, nach Aussage des Forscherteams, nur, indem wir das Handy nachts einfach mal ausmachen. Oder sie machen es wie meine Töchter. Die setzen sich im Bett eine Sonnenbrille auf und surfen einfach weiter.
Anja Westphal über den Smartphone-Terror im Kinderzimmer. Welche Folgen hat das nun, wenn Kinder nachts unter der Bettdecke heimlich surfen? Die Psychologin Gisela Kaiser hat sich intensiv mit der Nutzung digitaler Medien von Kindern beschäftigt. Auch sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Süchte, appst du schon oder lebst du noch? Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Ist das wirklich so dramatisch? Ich meine, wir haben da früher auch unter Bettdecke heimlich gelesen. Da hieß es, du verdirbst dir die Augen, alles halb so schlimm. Ist es mehr als Panikmache?
Also ich denke schon, dass man das gar nicht vergleichen kann, weil die Kinder viel abgelenkter sind durch die Smartphones und es viel gefährlicher ist, als wenn man so ein bisschen so ein Krimi unterm Bett mal liest oder so. Das ist einfach ein Dauerkonsum, der 3-4 Stunden am Tag einnimmt und nachts sollten sie schon gar nicht auf ihr Handy gucken.
Also junge Leute gehen anders um mit Smartphones als ältere Leute. Das Leben ändert sich. Das muss ja noch keine Katastrophe sein. Wann würden Sie sagen, ab hier ist es wirklich kritisch, das ist Sucht? Hallo? Frau Kaiser ist noch da oder nicht mehr? Leider ist die Leitung irgendwie zusammengebrochen. Machen wir mal ein bisschen Musik zwischendurch. Habt ihr eine Musik, die wir kurz einspielen können und Frau Kaiser nochmal anwählen können? Wir warten nochmal dran, ob Frau Kaiser am Telefon ist. Oder ein bisschen Musik. Ja, gleich ist sie bestimmt wieder am Telefon. Einen Moment bitte. Ja, das tut mir leid. Wir haben ein technisches Problem und können mit der Frau Kaiser im Mund leider nicht weiterreden. Wir versuchen, sie weiter zu erreichen und vielleicht können wir das Gespräch ja dann noch nachholen. Jetzt kommt stattdessen ein weiteres Gedicht. Das Ende der Langeweile von Thiemen Glatt.
Im Wartezimmer, im Büro, im Zugabteil, im Damenklo, auf Rastplätzen, am Strand, im Schatten, in Whirlpools oder Hängematten. In Warteschlangen an den Kassen. In Hörsälen und Menschenmassen, im Sessel, auf Massage liegen, beim Kindermachen oder Kriegen. Das Smartphone hat, ganz ohne Schlacht, die Langeweile umgebracht.
Und dieses Gedicht hat Wunder geholfen, denn jetzt ist Frau Kaiser wieder am Telefon. Hallo Frau Kaiser nochmal.
Hallo Herr Bernd, es tut mir leid, aber scheinbar ist mein normales Telefon gerade kaputt.
Kein Problem, kann alles passieren.
Und deswegen Wir hängen jetzt am Smartphone, Gott sei Dank.
Okay, sehen Sie mal, das Smartphone, ein Lob an das Smartphone, ein Lob auf die Langeweile und ein Lob auf das Handy. Wir waren bei der Frage, ab wann ist Handynutzung Sucht? In diesem Fall, wo Sie mit uns sprechen, machen wir mal eine Ausnahme.
Nee, also im Allgemeinen sagt man, wenn jemand 60 Mal am Tag oder mehr auf sein Handy guckt, dann ist es schon so irgendwie ein Anzeichen dafür, dass er süchtig ist. Und das passiert eigentlich ziemlich schnell.
Ja, wie würden Sie das sagen? Wo ist der Punkt? Woran erkenne ich, ich bin süchtig? Können Sie das mal konkreter machen vielleicht?
Na gut, also bei Sucht gibt es ja verschiedene Definitionen, genauso beim Alkoholkranken. Manche sagen, wenn ich am Tag ein kleines Glas Wein trinke und das jeden Tag, bin ich auch schon süchtig. Und beim Handy würde ich sagen, jeder merkt es selbst. Also die Gefahr, also wir sind ja selbst für uns verantwortlich als Erwachsene und können darüber nachdenken. Die Gefahr ist halt, dass die Kinder da irgendwo reinrutschen in ein Leben, das irgendwie total künstlich ist und total verzettelt ist. Also da sehe ich eine größere Gefahr. Also ich denke, dass ich auch vom Handy schon abhängig bin, ehrlich gesagt.
Ich ehrlich gesagt auch. Als Journalist bin ich so ein Nachrichtenjunkie und muss ständig checken, ob in China ein Sack Reis umgefallen ist. Habe ich früher auch nicht gemacht. Also wie gehe ich denn mit diesem Suchterkenntnis um?
Ja, wie der Kollege, der vorher gesprochen hat, auch Herr Liebmann. Ich glaube, man wird sich irgendwann mal bewusst, dass man sich komplett zerstreut, wenn man ständig am Handy ist. Und das ist irgendwie, denkt man, wir können das jetzt nicht den Menschen aufoktroyieren und mit einem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern jeder kann sich das selbst überlegen, ne? Wie das auf sein Familienleben Einfluss macht. Oder ich meine, das Problem ist ja, dass wir ständig zwischen uns und unser Erleben und die Welt einen Bildschirm schieben. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mit meinen Kindern essen und die fangen dann an, zwar nicht zu telefonieren oder zu daddeln, aber die fangen an, das Essen zu fotografieren. Das ist also nicht mal bei den Kindern so, sondern generell bei sehr vielen Menschen. Zum Beispiel, du machst ein Essen, lädst ein, dann wird irgendwas gegoogelt, die ziehen ihre Handys raus. Also mich stört das schon, muss ich sagen. Ich finde das, also wir leben nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern wir sind permanent zerstreut und verdaddeln unsere Zeit sozusagen.
Die Studie behauptet ja, wir verlernen es, die Freizeit zu genießen. Würden Sie das auch sagen?
Das würde ich schon sagen. Also weil man einfach durch diese unendlichen Möglichkeiten, die man hat, des Dauerkonsums und der Zerstreuung, einfach von sich selbst wegkommt sozusagen. Also man zersplittert sich seinen Alltag oder sein Wochenende und ist nicht mehr bei sich selbst. Insofern ist Langeweile, Stille, Ruhe, eine Energiequelle für unseren Geist und für unsere Seele. Ich finde das ganz wichtig, dass man mal runterkommt, abschaltet, das Handy weglegt, einfach mal ausschaut, wie geht's mir damit, wenn es mal 3-4 Stunden abgeschaltet ist.
Aber Langeweile ist doch was Furchtbares, gerade auch für Kinder. Also wie würden Sie als Psychologin sagen, ist Langeweile wichtig für ein Kind, dass man das erlebt?
Also ich sehe das als sehr, sehr wichtig an, auch negative Gefühle ertragen zu können, weil nur wenn man negative Gefühle ertragen lernt, kann man später in die Beziehungen eingehen. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn einer von Anfang an permanent bekommt, was er will oder sich zerstreut oder unterhält, der kann ja irgendwelche, wie soll ich sagen, Durststrecken im Leben gar nicht ertragen.
Und da muss man jetzt gar nicht nur über das Smartphone reden. Wenn ich mir manch ein Kinderzimmer angucke, die sind voll gestopft mit Spielzeug. Die Halbwertszeit der Begeisterung wird immer kürzer. Also da lernen ja Kinder auch nicht, sich auf was zu konzentrieren, oder?
Sehe ich genauso. Ich sehe das bei meinem Enkel. Und der hat auch schon von Anfang an ziemlich viel Spielzeug, wobei ich denke, dass ein Baby das zum Beispiel überhaupt nicht braucht. Das ist alles sehr hübsch und sehr schön und schöne Farben, alles irgendwie grau, gelb, weiß, so im skandinavischen Stil. Aber ich glaube, ein Kind braucht das überhaupt nicht. Ein Kind sollte wenige Spielsachen haben, die sollte man immer wieder wegpacken und dann andere hervorholen, sodass das Kind sich wieder freut auf andere Dinge, ne? Auf die anderen Spielsachen. Also zu viel ist zu viel einfach.
Welche Folgen hat das für den Einzelnen oder für die Gesellschaft, wenn wir es nicht mehr lernen, Unlust auszuhalten?
Na, ich glaube, dass die Folgen sieht man jetzt schon. Ich meine, die müssen Sie nur mal in der U-Bahn fahren. Da sehen Sie halt, dass es kaum noch einen Menschen gibt, der irgendwie vor sich hinguckt, sondern alle haben halt das Handy in der Hand. Und das finde ich, also das mache ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht, ganz bewusst nicht. Oder wie der Herr Liebmann, ich setze mich auch hin und schaue in die Luft als ganz bewusste Entscheidung, ich tue jetzt mal eine halbe Stunde gar nichts. Und das ist dermaßen anstrengend, auch wenn man anfängt zu meditieren, das auszuhalten, diesen Gedankenwirrwarr, den unsere Zeit in uns erzeugt hat, das muss man wirklich erstmal lernen, das ist schwer erkämpft.
Das war die Psychologin Gisela Kaiser. Vielen Dank und zum Glück haben Sie ein Handy. Da konnten wir das Gespräch retten. HR2 Kultur, der Tag. Wir bemühen uns heute um ein Lob auf die Langeweile. Eigentlich ja ein negativer Begriff. Brigitte Schulz, kaut mal auf diesem Wort rum. Das ist alles andere als langweilig.
Langeweile. Eigentlich besteht der Begriff aus zwei Wörtern. Er meint eine Weile, also eine Zeitspanne, die lang ist. Weile stammt ab von dem mitteldeutschen Wort Wiele. Das wiederum bedeutet Zeit, aber auch Ruhe. Ursprünglich verstand man unter Langeweile also eine Ruhepause.
Für mich ist Langeweile einfach lebenswichtig. Meistens ist der Alltag hoch organisiert. Man muss immer sich schnell entscheiden und etwas regeln und organisieren und bedenken und fit sein und gut sein. Und man hat immer einen Termin, es ist alles immer begrenzt. Und dieses Gefühl von Langeweile gibt einfach Raum. Dann habe ich das Gefühl von etwas Unendlichem. Ich kann unendlich lange auf der Couch sitzen und ich muss nichts entscheiden. Ich kann mich einfach treiben lassen.
Doch für die meisten ist Langeweile ein unangenehmes Gefühl. Sie kriecht, lähmt, quält und wirkt manchmal sogar tödlich. Es scheint paradox, in einer Gesellschaft, in der viele keine Zeit haben. Langeweile ist ein Problem der westlichen Industrieländer, das man in Afrika nicht kennt.
Für mich als Afrikaner existiert das Wort nicht in meiner Muttersprache. Ich stamme aus Nigeria, unsere Sprache ist Igbo. Und für so etwas haben wir kein Wort. Es gibt so viele deutsche Worte, für die wir auch ein entsprechendes Wort haben. Aber für Langeweile, es tut mir leid, haben wir nicht.
Obiora Ike ist Theologieprofessor in Nigeria und hat sich mit dem Phänomen der Langeweile auseinandergesetzt. Er studierte in Deutschland und kennt sowohl die afrikanische als auch die europäische Gesellschaft. Die Ursache für Langeweile sieht er im Umgang mit der Zeit.
In westlichen Gesellschaften lebt man in einer Zeit, Technologisierung, Wirtschaft, Globalisierung. Und es gibt keine Zeit. Der Mensch muss alles nachrennen. Alles ist zu schnell. Und je schneller, umso besser. Die gesamte Wirtschaft und die Industrie ist aufgebaut auf alles so schnell wie möglich zu machen. Und damit, die vergessen sogar, dass das Leben einen Rhythmus hat, einen natürlichen Rhythmus hat, dass Morgen beginnt und endet mit Abend, dass die Tiere ihren Lauf haben. So, aufgrund dieser zu schnell den Zeit nachjagen, also das ist das beste Wort, was ich finde, nachjagen wollen, sogar die Zeit vereinnahmen, die Zeit verdrängen, die Zeit, da kommt man in einem Stress, in einer Unzufriedenheit, in einer Orientierungslosigkeit, sogar in Angst, denn die Zukunft wird verplant. Urlaub wird verplant. Und plötzlich, dann ist dann keine Zeit mehr in einem Zeit, wo der Mensch entspannen kann. Und hier als Afrikaner sehe ich schon eine ganz große Mangel an einer westlichen Gesellschaft, die der Mensch als ein Produkt der Zeit versteht und nicht mehr als ein Manager der Zeit.
Durch Schnelligkeit verlernt der Mensch zu verweilen und zu genießen. Seine Erlebnisfähigkeit lässt nach und er langweilt sich. Auch sind seine Erwartungen an die Freizeit zu hoch und werden nur selten erfüllt. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, Gott hat den Afrikanern die Zeit geschenkt und den Europäern die Uhr.
Afrika kann Europa viel in diesem Bereich beibringen, und zwar im Sinne von Zeit nehmen für das Wesentliche. Und die Zeit ein bisschen bremsen, wenn es geht. Es ist nicht nur Produktivität, nein, sondern es ist nur Sein in der Zeit. Darum geht's.
Gott also hat den Afrikanern die Zeit geschenkt und den Europäern die Uhr. Was mag das bloß für ein Gott sein? Das fragen wir jetzt mal Lothar Bauer-Ochs aus der HR Kirchenredaktion. Er ist Theologe und er hat als Kind selbst lange Zeit in Afrika gelebt. Also bevor wir uns die theologischen Aspekte des Themas anschauen, haben Sie diesen Mentalitätsunterschied ähnlich erlebt? Warum gehen Afrikaner anders mit der Zeit um?
Ja, tatsächlich musste ich richtig ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, weil es sich auch wirklich mit vielen Erlebnissen und auch Empfindungen bei mir deckt. Ich bin auch später als Journalist viel in afrikanischen Ländern unterwegs gewesen und jeder, der das macht, weiß, man muss in Afrika furchtbar viel warten. Das Leben ist eben nicht vertaktet. Wann der Bus kommt, ist prinzipiell offen. Also geht man irgendwie rechtzeitig hin und wartet einfach. Ich weiß, das bringt Europäer regelmäßig auf die Palme, weil wir sehen dann immer nur, das funktioniert nicht so, wie es eigentlich sollte. Ich habe das oft anders empfunden. Mir fällt bei dem Thema immer ein Tag ein, den ich in Tansania ganz im Westen am Viktoriasee verbracht habe, in der Stadt Mwanza, wo ich einen ganzen Tag auf die Fähre warten musste. Also ich war morgens mit dem Flugzeug angekommen und abends spät, 22 Uhr, ging es weiter. Und das ist für mich ein wirklich eindrücklicher Tag, den ich immer noch sehr genau erinnere. Ich bin viel durch die Stadt gestreift, habe aber auch einfach viel da gesessen und das Leben beobachtet. Und da kann man wirklich sagen, Langeweile, so wie wir es gerade gehört haben, das kann man da sehen und spüren. Das Tempo ist langsamer, es ist natürlich auch heiß und die Menschen legen große Strecken zu Fuß zurück. Dann sind sie einfach nicht so schnell wie jemand, der schnell aus dem Haus ins geparkte Auto springt. Aber das Entscheidende ist eben, es ist keine leere Zeit. Wir denken ja oft, Langeweile, da passiert nichts, genau, öde. Kinder finden das ja ganz schlimm. Aber tatsächlich ist es eben ein Raum, in dem etwas passieren kann. Zum Beispiel Kommunikation. Das kann man auf so einer tansanischen Straße genau sehen. Die Leute bleiben dann auch stehen, reden miteinander. Sie sehen hin, sie nehmen wahr. Ich wurde ganz viel angesprochen. Was machst du denn hier? Also man räumt auch ein bisschen den überraschenden Dingen einen Platz ein. Ich weiß auch, für Afrikaner ist es eine ganz schlimme Erfahrung, dass Menschen in den Städten unseres Landes, also auf unseren Straßen, sich nicht ansehen, dass sie am Fußgängerüberweg stehen und dann einfach aneinander vorbeirennen, ohne sich eines Blickes zu würdigen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den theologischen Aspekten dieses Themas. Blicken in die Bibel. Gott selbst hatte offenbar eine 6-Tage-Woche. Am 7. Tage ruhte er. Wie wichtig ist dieser Satz für die christliche Ethik?
Ja, das ist schon einer der wichtigsten Grundgedanken in der jüdisch-christlichen Tradition, aber natürlich auch für die islamische Kultur prägend. Der Gedanke, A, dass die Welt einen Schöpfer hat und damit auch einen Sinn und dass dieser Gott tut und macht und dann ruht. Und auch da ist es natürlich keine leere, keine öde Zeit. Man kann im Grunde drei Dinge sehen, die diese Ruhe prägen. Erstens mal, es heißt ja immer, er sah, dass es gut war. Also wahrnehmen eigentlich, was mein Leben gut macht. Das ist eine wichtige Übung, denke ich, für uns Westler, die wir ja immer in so einem Kritik- und Klagemodus sind. Einmal wenigstens sich bewusst machen, was gut ist. Dann Gott segnet. Segnen heißt ja Lebenskraft, Lebensenergie zusprechen und aufnehmen. Ich denke für uns heute, wir sprechen ja oft von Auftanken. Aber die Frage ist, wo finde ich eigentlich Rückenstärkung? Wo tanke ich meine Lebensenergie wieder auf? Wo sammle ich Kräfte? Und das dritte ist, Gott heiligt diesen Tag. Er macht ihn zu einem besonderen, einem herausgehobenen Tag. Und damit schützt er ihn auch. Das ist, finde ich, eine wichtige psychologische und medizinische Einsicht. Der Mensch braucht diese geschützten Ruhezeiten. Deswegen ist ja auch der Sonntagsschutz für die Kirchen so wichtig. Es geht um einen Raum der Ruhe, eine Zeit, einen Ort der Ruhe, der einfach da ist, den ich mir nicht erkämpfen muss, den ich nicht streiten muss, den ich nicht, was wir ja oft sagen, mir herausschneide aus meinem Alltag. Und das ist eben auch so, deswegen ist dieser Wechsel so wichtig, der Rhythmus, das haben wir eben auch schon aus Afrika gehört, die besondere Auszeit, die sich unterscheidet.
Das ist also der Ruhetag, ganz wichtig. Andererseits galt doch auch Trägheit im Christentum lange Zeit als Sünde oder sogar als Todsünde. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wie ist denn dann diese Haltung entstanden?
Genau, die Trägheit, lateinisch die Acedia, zählt zu den sogenannten Todsünden. Ich glaube, man muss da nochmal auf diesen Begriff Todsünde schauen. Der hat ja für uns etwas sehr Moralisches. Man sagt in der Theologie auch gerne Wurzelsünden, also eine der Sünden, aus denen andere erwachsen. Der Gedanke stammt aus dem frühen Mönchtum, gerade von den Eremiten. Und einer dieser Wüstenväter hat den sogenannten Mittagsdämon dafür verantwortlich gemacht. Das finde ich ganz erhellend, weil dahinter steckt so eine Lebenserfahrung, die wir vielleicht so im Tageslauf auch mal kennen, so einer totalen Energielosigkeit. Die spüren wir ja manchmal nach einem fetten Mittagessen, zu nichts mehr Lust haben, völlige Gleichgültigkeit. In der Theologie ist ein anderes Wort auch der Überdruss. Und da kommt dann eben der Gedanke der Sündhaftigkeit oder des Übels rein. Wenn das nämlich eine Lebenshaltung wird, bei der mir komplett alles egal ist, dann verpasse ich im Grunde das Leben, auch die Mitmenschen verpasse ich, weil ich gar nicht mehr wahrnehme, was dran ist, was zu tun wäre. Also es geht eben nicht um eine neue Langsamkeit oder dass man mal die Füße hochlegt für eine Weile, sondern dass man in so einer Grundhaltung ist, mir ist alles egal, ich habe zu nichts Lust. Und da gibt es tatsächlich einen modernen Begriff dafür, das ist die Depression, wir würden heute auch oft sagen der Burnout, ähnlich. Das ist so das Grundgefühl, was im Grunde theologisch damit gemeint ist. Und das Gegenwort ist dann eben die Achtsamkeit, modern gesprochen. Also nicht Aktivität oder Hektik, sondern genau die Achtsamkeit, diese Haltung hinzusehen, wahrzunehmen, was für mich dran ist und für andere. Die Fülle der Achtsamkeitsseminare und Ratgeber ist für mich auch ein Zeichen, dass wir dieses Wissen um den Unterschied zwischen hektischer Zeit und gefüllter Langeweile irgendwie doch verloren haben.
Und dazu passt ja dann noch wieder ein Jesu-Wort, dieser berühmte Satz, seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater nährt sie doch. Das strahlt eine sehr schöne Gelassenheit aus. Das passt vielleicht eher zu der Haltung von afrikanischen Christen.
Ganz genau. Ich glaube, Gelassenheit ist, wie Sie sagen, tatsächlich der entscheidende Begriff. Das ist kein Appell, tatenlos oder inaktiv zu sein, sondern es geht eben um eine Lebenshaltung. Vögel sitzen ja auch nicht taten- und bewegungslos die ganze Zeit im Baum. Der Bibel geht es um eine Grundhaltung, die weiß, dass ich selbst im Leben nicht alles reißen kann, auch wenn ich mich noch so anstrenge. Wir im Westen leben ja vollständig diese Durchökonomisierung der Zeit. Zeit muss genutzt werden, muss ausgekostet werden, muss effektiv gestaltet werden und zwar rund um die Uhr. Der Begriff ist ja 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Bibel würde ja sagen, mach das und du lebst komplett am Leben vorbei und wirst früher oder später krank. Ich glaube, Mediziner und Arbeitspsychologen sagen heute nichts anderes. Ständige Verfügbarkeit macht uns krank. Und dem setzt die Bibel eben mit diesem Jesuswort entgegen. Übe dich in einer Lebenshaltung, in der du offen bist für die Dinge, die dir passieren, die du nicht geplant hast, die du nicht in der Hand hast. Und da sind wir im Grunde wieder ein bisschen beim Anfang bei dieser Lebenshaltung, die ich in Tansania beobachtet habe. Wer weiß, wer mir heute über den Weg läuft, was mir heute Schönes oder besonders Berührendes passiert. Im Grunde steht dahinter die Weisheit, das Leben kann nur intensiv werden, wenn wir Langeweile haben.
Lothar Bauer-Ochse aus der HR Kirchenredaktion, vielen Dank. Und jetzt noch einmal unser Poet vom Dienst, Thiemenglatt, Langeweile in der Schule.
Langeweile in der Schule, bin so müde, fall vom Stuhle, reden Lehrer, reden Schüler, und ich werde immer müder. Wir lesen Schillers Räuberbande. Ich häng schon auf des Tisches Kante. Schiller schrieb mit Witz und Größe. Das merk ich auch, wenn ich schon döse. Denn so müd noch aufzupassen, ach, das kann ich doch gleich lassen. Langeweile in der Klasse. Inmitten dieser Schülermasse lern ich ohne Heft und Stift, wie hart doch Langeweile ist.
HR2 Kultur, der Tag. Wenn wir aus dem Kino kommen und sagen, das war ein sehr langweiliger Film, dann ist das ein vernichtendes Urteil. Aber man kann das ja eigentlich auch ein bisschen anders sehen. Für die einen ist es Langeweile, für die anderen Müßiggang. Und das klingt ja dann schon ganz anders. Dabei ist es das Gleiche oder nicht? Hartwig Tegeler über bekannte Müßiggänger im Film.
Also abhängen, mal wirklich runterschalten, wieder Zeit haben, chillen. Das geht bei dem einen infolge von Unfall oder Krankheit. Aber nur scheinbar.
Seit 6 Wochen hocke ich hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und habe nichts weiter zu tun, als durchs Fenster zu schauen.
Denn der Müßiggang, den James Stewart bei Hitchcock im Fenster zum Hof praktiziert, er ist eben kein Lebensentwurf, sondern ein gefaktes Chillen. Weil zur Ruhe ist der Kerl auch nicht zu bringen, wenn er mit Gipsbein im Rollstuhl sitzt. Sogar von dort aus, als Voyeur der allerersten triebdynamischen Güte übrigens, löst er einen Mordfall. Wollen wir den überzeugten Müßiggänger hingegen rhythmisch sozusagen erfassen, rhythmisch wie musikalisch, dann bitte nie so. Auch bitte nie so. Zu viel Hektik, Eruptives, eher so. Immer langsam, wie beim Dude, bei den Coens in The Big Lebowski, wo damit Creedence Clearwater Revival als Credo sozusagen allerdings schon ein bisschen mehr Rhythmus reinkommt. Allerdings, auch wenn es so klingt, wird hier von CCR nicht Dude gesungen, sondern Du, Du, Du. Aber ich schweife ab, wo war ich nochmal? Tja, ohne richtigen Plan im Leben, wie bei der Arbeit, kann einen das assoziative Improvisatorische schon mal gern aus der Bahn werfen. Also, nun nochmal zurück. Langsam, nicht diese Hektik. Langsam, immer langsam, betrachten wir die Struktur. Zum Müßiggänger, im Film wie wohl auch im Leben, gehört der Antipode gerne in Gestalt eines nervenden Vaters, der weit, weit weg ist vom Müßiggang.
Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe?
Na, zumindest hat Nick in Oh Boy nicht den ganzen Tag White Russian gesoffen wie der Dude Jeff Bridges in The Big Lebowski. Und Nicks T-Shirt war auch nicht so schlabbrig wie die Strickjacke, die kurze Hose und die Plastiksandalen in The Big Lebowski, die irgendwie auch schlabbrig waren. Denn Nick hat...
Ich hab nachgedacht.
Nachgedacht. Eben, dass Nicks Erzeuger und Ernährer das nun nicht als effektiv, geschweige denn vernünftig erachtet, liegt auf der Hand.
Nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf?
Über mich, über dich, über alles.
Zum Beispiel, dass morgens die Freundin weg ist, dass der Automat kein Geld mehr raustut, dass der Abbruch des Studiums nun auch schon 2 Jahre her ist, verheimlicht vor dem Finanzier in Persona des Vaters. Der natürlich...
Dein Konto existiert nicht mehr.
...fürs gesellschaftliche, ergo männliche Realitäts- oder Normierungsprinzip steht...
Du bist wie deine Mutter.
...und den immer gleichen drakonischen Rat bereithält, ob bei Oh Boy...
Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen.
...oder bei... The Big Lebowski, wenn der reiche Sack Lebowski zu unserem Dude, der auch Lebowski heißt, mit dem er verwechselt wurde, klingt, als wäre er Nicks Vater.
Machen Sie das, was Ihre Eltern gemacht haben. Hören Sie auf meinen Rat. Suchen Sie sich einen Job, Sir.
Um dem Dude dann eben hinterher zu pöbeln.
So wie Sie angezogen sind, sind Sie ja wohl kaum auf Stellensuche, oder? An einem Wochentag?
Ist heute ein... Was für ein Tag ist heute?
Wo bleibt hier das Verständnis?
Kommt mir vor wie ein beschissener Versager.
Wenig davon zu spüren. Doch schon die 5 Müßiggänger einer italienischen Kleinstadt in Fellinis Vitelloni, die Müßiggänger von 1956, wie die beiden Angestellten eines Gemischtwarenladens in Kevin Smith Film Clarks, wie die Slacker, die Rumtreiber, im gleichnamigen Film bei Richard Linklater, sie alle begreifen ihr ewiges Gesabbel und das Abhängen, so wie der Dude in The Big Lebowski, als eine Art Widerstand gegen die kleinbürgerliche Einöde.
Und das, obwohl er ein total fauler Sack war. Das war der Dude, ohne Frage. Vielleicht sogar der faulste Sack in ganz Los Angeles und Umgebung. Womit er unter den faulen Säcken weltweit einen der vordersten Plätze belegen würde.
Auch der richtige Müßiggänger kommt dabei allerdings immer wieder mal in die Krise, wenn der Geldbeutel leer ist oder das Alter kommt.
Manchmal wünsche ich mir, ich hätte ein bisschen mehr aus meinem Leben gemacht, als einfach nur rumzuhängen. Hätte Astronaut werden sollen.
Aber dass der Müßiggang denunziert als Faulheit, in der christlichen Theologie als eine der 7 Todsünden gilt, das ist unseren faulenzenden filmischen Helden am Rande der Gesellschaft recht egal. Und wenn dann der Geist eines Cowboys als Erzähler oder auch als Schutzengel am Ende von The Big Lebowski so nur verkündet:
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein schöner Gedanke zu wissen, dass es ihn gibt. Den Dude. Er macht für uns Sünder gute Miene zum bösen Spiel.
Das ist dann doch irgendwie beruhigend.
Aber manchmal, da gibt es einen Mann... Ach, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was immer das auch bedeutet mit der Sünde und den Sündern und der Miene, es klingt doch gut für den Slacker in uns, der allzu gerne mal wieder langsam machen würde, Zeit haben und eine ordentliche Runde chillen möchte.
Langeweile oder Müßiggang, das spielt natürlich auch in der Literatur eine große Rolle. Das Leben ist ja vielleicht gerade in den Augenblicken wertvoll, wenn man mal zur Ruhe kommt. Elisabeth Choré ist Professorin für slawische Philosophie und Sprecherin des Sonderforschungsbereiches Muße an der Universität Freiburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das klingt ja toll. Ein Sonderforschungsbereich Muße. Haben Sie eine Hängematte im Büro oder wie forschen Sie?
Das wäre sehr schön. Wir scherzen manchmal und sagen, wenn wir den nächsten Sonderforschungsbereich planen, dann planen wir ihn über Stress. Denn wenn die Regel stimmt, dann hätten wir dann vielleicht sehr viel Muße. Aber im Ernst, es hat sich natürlich durch unsere Forschung durchaus auch unser eigenes Verhalten, auch unsere eigene Haltung zur Forschung verändert. Wir reflektieren auch sehr viel über den Zusammenhang von Muße und Wissenschaft, von Muße und Kreativität.
Dann erklären Sie uns noch mal bitte aus Ihrer Sicht, was ist denn Muße jetzt eigentlich genau?
Muße ist ein Phänomen, das wirklich sehr schwer zu beschreiben ist, zumal wenn man so interdisziplinär forscht wie wir, also nicht nur verschiedene Philologien einbezieht, sondern auch zum Beispiel die Medizin, die Philosophie, die Forstwissenschaft, die Geographie, die Musikwissenschaft, die Kunstwissenschaft. Das Problem ist, dass es das Wort Muße in vielen Sprachen überhaupt nicht gibt, obwohl es natürlich das Phänomen Muße gibt. Aber selbst wenn wir nur unseren, vielleicht auch europäischen Kulturraum anschauen oder noch spezieller den deutschen, so sieht man, dass der Begriff von Muße sich im Laufe der Zeit auch immer verändert hat, immer wieder neu von der Bedeutung her aufgeladen wurde.
Das heißt, wenn Sie als Slawistin sich wissenschaftlich mit der Muße beschäftigen, dann geht es vor allem um die Begrifflichkeiten. Was ist der Unterschied zwischen Muße und Müßiggang zum Beispiel?
Also auch hier sind die Grenzen sehr fließend, was die positive und negative Konnotation angeht. Ein Müßiggänger kann etwas Positives bedeuten, jemand, der sein Leben in Muße führt oder Teil seines Lebens in Muße führt. Aber es kann auch eine negative Konnotation haben, etwa das ist ein müßiggängerischer Mensch. Der ist, tendiert eher zur Faulheit und nicht zur Produktivität.
Also Faulheit ist was Negatives, Müßiggang ist auch was Negatives, aber Muße ist was Positives?
Ja, da kommen wir eigentlich jetzt schon an den Kern der Frage, nämlich zu der Frage, wer definiert eigentlich, was positiv und was negativ ist.
Ganz genau.
Also wir versuchen, diese Fragen von Normativität immer wieder mit zu reflektieren und wir versuchen, uns jeglicher Form von Wertung zu entziehen, obwohl wir natürlich immer wieder auch sehen, dass Muße tendenziell etwas ist, was viele Menschen begehren, was auch positiv konnotiert ist. Wir versuchen das zu beschreiben mit einer Paradoxie, indem wir Muße als produktive Unproduktivität zum Beispiel definieren.
Interessant. Was ist produktive Improduktivität? Also wenn der Dichter aus dem Fenster schaut und nachdenkt oder eben nicht denkt einen Augenblick, oder was ist das?
Wir gehen dabei von der Idee aus, dass aus Nichtstun oder scheinbar Nichtstun, für andere ist es vielleicht ein Nichtstun von der Außenperspektive her, dass dadurch aber doch etwas sehr Produktives entstehen kann. Und das muss nicht ein Dichter sein, das muss kein Maler sein. Also man verbindet ja Muße intuitiv auch sehr stark mit kreativen Berufen, die sozusagen als Voraussetzung haben, dass sie Muße erleben, ja, dass sie in einem Zustand, in einem Schwebezustand, der dann zu Kreativität und vielleicht dann auch wieder zu etwas führt, was wir als Arbeit bezeichnen. Also ein Kunstprodukt wird bei Künstlern ja als Arbeit bezeichnet, auch das, was dann sozusagen fertig vorliegt. Das heißt, die Grenzen zwischen Nichtstun, Freizeit, Arbeit, Muße sind sehr, sehr fließend und hängen immer auch vom individuellen Erleben ab. Auf alle Fälle ist es ein Zustand, der frei ist von den Zwängen von Produktivität. Was aber nicht heißt, dass er nicht zur Produktivität führen kann.
Das heißt, das hat auch eine politische Dimension, das Ganze?
Das hat eine hochpolitische Dimension und vor allem, auch wenn man in die Geschichte zurückgeht, wenn man zum Beispiel bei Marx das Thema Muße als ein ganz wichtiges Ziel auch für die Arbeiterschaft sieht, Muße erleben zu können, oder bei seinem Schwiegersohn Lafargue, der sozusagen das Recht auf Faulheit einfordert, oder in der frühen Sowjetunion Malevich, der Faulheit als die tatsächliche Wahrheit der Menschheit, so überschreibt seinen Essay, definiert. Aber es ist auch in anderer Hinsicht politisch, denn wir können uns ja fragen, warum provoziert uns eigentlich Nichtstun? Warum provoziert eine Gesellschaft einerseits eine Lebensform, die so salopp, das war ja mal ein Jugendwort des Jahres, als Harzen bezeichnet wird? Und andererseits, in welchem Zusammenhang steht jetzt Muße mit den Diskussionen um bedingungsloses Grundeinkommen? Warum wird Harzen als eine Form fast des Anarchismus angesehen, während wir auf der anderen Seite ja sehr ernsthaft und wie wir finden mit gutem Recht auch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert?
Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage unserer Sendung. Die Studie Stiftung Zukunftsfragen stellte die These auf, die Deutschen würden es verlernen, ihre Freizeit zu genießen. Stimmen Sie dem zu und welche Folgen hat das Ihrer Meinung nach?
Ich stimme dem weitgehend zu, weil ich beobachte, dass auch Freizeiturlaub zunehmend unter einem Art Leistungsdiktat steht, unter Verfügbarkeit ohnehin. Also man wird kaum Urlaubstage finden, indem man nicht dann doch wieder ins Smartphone schaut. Aber dieser Leistungsdruck geht zum Teil ja bis in die Freizeitgestaltung hinein. Ich spreche jetzt nicht nur von Sport, was sicherlich auch sehr gesund ist, aber es gibt eben Formen, die dann vielleicht dann auch schon viel zu sehr in Richtung Leistung und Abarbeiten gehen. Und auf der anderen Seite haben wir etwa auch bei Reisen und Tourismus auch diese Haltung, man muss sozusagen ein gewisses Programm abarbeiten, um sozusagen einen erfolgreichen Urlaub gehabt zu haben. Sei es gewisse Events zu erleben, sei es eben einen Reiseführer abzuarbeiten und so weiter. Dieses sich treiben lassen, diesen Ermöglichungsraum zu schaffen, nach dem Motto, alles kann, nichts muss, und damit auch die Produktivität von Nichtstun anzuerkennen, das wäre etwas, was aus unserer Sicht wichtig wäre. Und wenn man die Zeitungen aufmerksam liest, immer wieder findet man von Top-Managern Appelle, man solle doch einfach mal was nichts tun. Also Muße als wichtige Form auch des Menschen zu sich selbst zu finden, frei von diesem Produktivitätszwang, Zeitzwängen und so weiter. Das, glaube ich, wäre etwas, was wir auch wieder lernen müssten und sollten.
Das war Professor Elisabeth Choré vom Sonderforschungsbereich Muße an der Universität Freiburg. Vielen Dank. Damit kann das Wochenende jetzt wirklich kommen. Das Team der Woche: Doris Renk, Oliver Glab, Thiemenglatt, Dorothea Schuler, Burkhard Schmidt, mein Name Uwe Bernd. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende, egal ob Sie Gas geben oder chillen. Das Wetter wird ja nochmal wunderbar, ideal für ein bisschen Müßiggang. Völlig egal, wie die anderen das finden.
Ich wälz mich gern im faulen Pelz und find das Dasein schön. Und nähert sich ein Arbeitskelch, lass ich ihn vorübergehen. Ein frohes Herz in frommer Brust kennt keine Arbeitslust. Dem Nichtstun und der Agonie gilt meine Empathie.